Hallo und herzlich willkommen zum Wildtierfotografie-Podcast. Ich habe heute den Sebastian Hennings zu Gast. Stell dich doch einmal kurz vor.
Hallo, danke für die Einladung erstmal. Und ja, Sebastian Hennings aus Berlin, komme aber ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, Naturfotograf und ja, vor allem viel hier in Mitteleuropa unterwegs. Also bin keiner, der groß reist.
Ja, das ist ja auch nicht zwingend notwendig. Es gibt ja auch viel Schönes vor der Haustür zu entdecken. Und du bist mir da besonders aufgefallen für die Projektarbeit, die du auch machst. Also, dass du selten für einzelne Fotos loszuziehen scheinst, sondern oft zusammenhängende Bildserien und Langzeitprojekte machst. Wie ist das dazu gekommen? Hat das mit deinem Background zu tun?
Na, eigentlich ist es so, dass ich, wenn ich was fotografiere, ich dann halt alles, ich sag mal, porträtieren, dokumentieren will. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Thema mir ausgedacht habe, dann will ich natürlich schöne Landschaftsfotos haben, dann will ich viel Makros, Insekten, Pflanzen oder halt auch mal, sag mal, größere Säugetiere oder Vögel. Und ich will halt einfach alles abdecken. Ich will mich nicht immer nur so spezialisieren auf nur Makrofotografie oder so. Und ja, einfach so das aus dem Interesse rausgekommen, weil es einfach viele spannende Sachen gibt. Und da will ich mich nicht so einschränken.
Und machst du die Fotografie jetzt in Vollzeit eigentlich? Bist du Vollzeitfotograf oder hast du auch noch einen Broterwerb sozusagen neben der Fotografie?
Aktuell habe ich auch noch was nebenbei. Also ich hatte mehrere Jahre lang nach dem Studium nur die Fotografie, aber gerade auch durch die Familie, Verantwortung und auch Flexibilität habe ich nebenbei jetzt auch noch eine Festanstellung. Aber ich sag mal, meinen Arbeitskollegen sage ich immer, ich bin eigentlich Fotograf, ich gehe nur dahin, damit ich unter Leute komme.
Ja, das ist gut. Ja, da sind wir als Naturfotografen ja doch oft eher alleine unterwegs. Draußen ist gerade bei Säugetieren bietet sich das an.
Hat viele Vor- und Nachteile, muss man also wirklich auch sagen. Einmal natürlich finanziell, dass man natürlich in gewisser Weise abgesicherter ist. Man hat natürlich weniger Zeit. Aber was ich halt im Vergleich zu den Jahren, ich sag mal 2015 bis 2019, war ich halt nur Fotograf, gelernt habe, ist, ich kann halt dadurch, dass ich jetzt den Job habe, auch viel mehr wieder das fotografieren, was ich will. Nicht immer nur das, was man sozusagen zu Geld machen kann, um davon zu leben. Also ich bin mit Motiv halt jetzt wieder flexibler und mache wieder mehr, was ich eigentlich möchte.
Ja, das ist schön. Ja, ich habe auch gesehen, dass du ja Auftragsarbeiten anbietest halt über die Homepage nach wie vor. Wie ist der Anteil jetzt dann zwischen quasi Auftragsarbeiten und selbstgewählten Projekten?
Eigentlich schon viel zu hoch. Also wenn ich mir überlege, dass ich eigentlich habe ich sogar einen Vollzeitjob, dann noch Familie und noch die Fotografie. Eigentlich viel zu viel für die Zeit, die übrig ist. Aber das ist schon, also ein Drittel bis die Hälfte mache ich wirklich noch über die Fotografie, muss man wirklich sagen.
Ja, das ist doch auch sehr schön. Ja. Wer sind denn deine Auftraggeber? Also ist das dann auch im Naturbereich, Naturschutzbereich oder machst du auch andere Fotojobs?
Genau, also in der Regel ist das schon Naturfotografie an sich. Natürlich auch viel für Naturschutzorganisationen, Stiftungen und sowas. Da ist es teilweise natürlich alles Mögliche, vom Bildverkauf bis zu direkt fotografische Auftragsarbeiten, wenn die irgendwelche bestimmte Gebiete porträtiert haben wollen. Aber es geht auch wirklich bis zu Eventfotografie nochmal. Also Veranstaltungen manchmal für die noch oder Pressetermine begleiten. Also manchmal auch wirklich Menschen noch vor der Kamera.
Ja, das ist natürlich ein tolles Spektrum und das kommt ja auch in deinen Projektarbeiten finde ich zugute, denn da erinnert mich das quasi von der Art, wie du fotografierst, halt, also dass ja oft auch eine Landschaft mit eingebunden sind, nicht immer Porträts, natürlich auch mal ein tolles Porträt, aber auch irgendwie viel Weitwinkelarbeit, so dass es also an so eine Conservation Photography, sag ich mal, das würdest du dich auch irgendwie als Naturschutzfotograf oder ähnliches bezeichnen? Oder du hast jetzt eben Naturfotograf gesagt in der Anmoderation?
Ja, aber Naturschutzfotografie ist eigentlich auch eher, schon fast eher das, was ich will. Also natürlich solche Projekte, Reportagen machen und das andere ist dann natürlich irgendwelche Arten typisch schön fotografieren. Manche sagen auch Bestimmungsbuchbilder, aber so würde ich es nicht bezeichnen.
Ja, das ist auch eine sehr undankbare Beschreibung, finde ich. Also ich meine, gerade ist es natürlich so, dass es irgendwie eine große Strömung für kreative Naturfotografie gibt und das hat auf jeden Fall ja auch seine Berechtigung und ja, genau. Ich meine, ist ja auch die Frage, also man kann das ja mischen, man braucht sich da, finde ich, auch nicht festlegen.
Genau.
Und
also
natürlich
bei mir
gibt's
eher drum hochwertige ästhetische Bilder von irgendwelchen Arten oder auch so zu machen. Also man sieht nicht unbedingt die Bestimmungsmerkmale, deswegen zeichne ich das jetzt nicht so. Das ist aber auch nicht zu abstrakt. Also man so muss noch erkennen, welches Tier das ist. Am besten auch nicht unbedingt alles nur im Gegenlicht oder so, sondern ein schönes, ästhetisches Foto als Porträt sozusagen von einer Tier- oder Pflanzenart. Das ist eigentlich so der Hauptanspruch. Wenn ich das habe, kann man immer noch mal abstrakter versuchen, aber erstmal ein schönes, klares Bild. Mit einer schönen Schärfe, schöne Belichtung und so.
Okay, also das ist dann sozusagen auch deine Herangehensweise zu sagen, konzentrierst dich erstmal darauf, quasi das Tier abzubilden, dann vielleicht irgendwie noch das Habitat einzubinden und dann würdest du sagen, gehst du erst in die abstrakte Fotografie im Zweifel, wenn dafür noch Raum ist oder Also hast du da genau so ein Vorgehen oder ist das was sich einfach aus der Situation auch ergibt oder?
Also wenn die Gelegenheit da ist, also die Gelegenheit muss sich natürlich ergeben. Also wenn ich zum Beispiel überlege, früher Helgoland bei den Kegelrobben, irgendwann hat man natürlich alles andere im Kasten und dann versucht man natürlich mal was anderes zu machen oder so. Aber oft ist es ja auch so, dass man Gelegenheiten nicht so lange hat und dann ist man froh, wenn man wirklich ein ordentliches Bild im Kasten hat. Und ja, ich muss jetzt nicht bei jedem noch mal was Abstraktes machen. Also es muss sich anbieten. Die Zeit muss da sein und die Ideen sozusagen, ja.
Ja, ich meine, gerade bei Insekten hat man ja vielleicht, oder also nee, bei Säugetieren in Deutschland hat man ja meistens wirklich nur ganz kurze Zeit, irgendwie einfach ein paar Bilder zu machen und dann sind sie schon wieder weg, es sei denn, man ist irgendwie an irgendeinem Bau oder sowas. Und, oder ja, gut, bei dir jetzt, ne, du hast ja die Wiesente für die Siemens-Stiftung, glaube ich, fotografiert.
Einmal war ich richtig intensiv unterwegs, sagen wir mal so. Wir hatten mehrmals schon unterwegs, aber das ist halt natürlich so, dass man die kaum sieht.
Und da hast du da dann genug Zeit gehabt sozusagen zum Experimentieren oder war dann die ganze Herde einfach vor dir oder war das, wie habt ihr die gefunden?
Also wir waren 5 Stunden in der Wildniskernzone und ja, das gemacht, was ging. Irgendwann war es auch so, dass dann einfach die Sonne zu hart da war. Und deswegen, also es war halt morgens zum Sonnenaufgang war das damals schön, als auch überall Raureif lag. Und dann kam natürlich immer mehr die Sonne raus und irgendwann lohnt sich das natürlich auch nicht mehr. Mehrmals haben wir es nochmal versucht gehabt, aber die Flächen sind einfach zu riesig. Also das ist jetzt nicht so Gehegefotografie, wie man es manchmal vielleicht denkt.
Ja, tatsächlich ist das eine Frage, die ich mir gestellt habe an der Stelle auch, weil die Herde ja eben in einem schon geschützten, also auch umzäunten Bereich dann ja sich bewegen kann. Nur der ist einfach so groß, dass es quasi sich verläuft und auch wieder richtig Wildnis ist.
Ja.
Kannst du das beschreiben ein bisschen?
Wir haben auch im Mai versucht gehabt, schön mit Belaubung, nicht im Winter sozusagen, mal andere Bilder zu machen. Wir waren einen Tag lang 6 Stunden da unterwegs. Wir haben keinen einzigen Wiesent gesehen gehabt. Das ist halt die Wildniskernzone. Okay.
Ja, das ist natürlich toll. Und die haben keine GPS-Halsbänder, um gefunden zu werden.
Die werden auch im Vergleich zum Beispiel zu vielen Regionen in Osteuropa, also viele fahren ja auch, du warst ja auch selber schon in Polen oder so. Ich habe gehört, werden die zum Beispiel im Winter ja auch teilweise gefüttert, glaube ich, oder so. Kann das sein irgendwie?
Ja.
Und das wird zum Beispiel da gar nicht. Da wird auch im Winter nicht zugefüttert. Die sind komplett, ich sag mal, auf sich alleine gestellt.
Und gut, das ist natürlich wirklich ein... Wie bitte?
Deswegen weiß man auch gar nicht, wie viele aktuell dort drin sind.
Okay. Oh, das ist natürlich spannend. Okay. Ja, das ist natürlich ganz in Polen tatsächlich ganz anders. Ich meine, dafür können die sich frei bewegen, ja. Und die werden dafür aber gemanagt. Also da gibt es, die Landwirte werden schon bezahlt dafür, Wildwiesen anzulegen, da auch bestimmte Wildblumen anzupflanzen. Und der Schnitt davon, der wird dann auch noch einmal zu diesen so traditionellen Haufen, Heuhaufen quasi angehäuft teilweise. Und dann werden noch zusätzlich gibt es so Häuser, wo quasi dann Stroh nochmal eingebracht wird und die nochmal über den ganzen Winter da auch gefüttert werden. So, deshalb kann man die da auch relativ zuverlässig finden, die Herden, weil die einfach sich früher oder später immer zu diesen Fütterungen begeben. Und die werden auch deshalb halt da ganz gezielt angefüttert, zum einen halt, damit sie halt weniger Fraßschaden machen. Und sie werden gefüttert, um sie halt auch aus dem Wald raus zu holen. Weil wenn die halt nur im Wald also würden die halt ja auch im Wald sozusagen Fraßschäden halt anrichten. Und das wollen sie halt auch nicht. Gerade nicht halt in der geschützten Kernzone. Also es geht um Bialowice, für den, denen das nicht klar ist. Genau. Und also das ist wirklich ein langes, langwierig laufendes Managementprogramm auch schon. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass die Bauern da auf eigene Faust irgendwie füttern oder sowas, sondern das ist wirklich ein Management vom Nationalpark.
Und hier, wie es so wie es hier ist, also die haben immer Kälber jedes Jahr, aber die wissen zum Beispiel auch nicht, wie viele jetzt wirklich da sind, und es wird auch nicht so unbedingt mit. Merkt man es nicht, wenn natürlich da auch einer aufgrund von Krankheit oder so verendet und dann irgendwo in der Wildniskernzone liegt. Deswegen, man hat eine Schätzung, aber hundertprozentig weiß man gar nicht, wie viele da drin sind.
Okay, ja,
Und eine
spannend.
Sache
Und
auch.
wer managt das? Ist dann von der Siemann-Stiftung selber das gemanagt,
Genau.
oder?
Ein Siemann-Stiftung, die dann die Wiesen dort drin hat, sind auch ein paar Hirsche drin, Schewalzgepferde. Wölfe hatten sich da mal angesiedelt, aber ich glaube, die sind aktuell nicht da. Und ja, Wildschweine, und es ist halt riesige Gelände. Mit auch Klappen, also kleinere Tiere, auch Wildschweine, die können dann halt durch Klappen rein und raus auch.
Ah, ja, toll. Ja, das ist schon auch ein durchlässiger Bereich. Okay. Ja, dann erklärt das ja auch, wie die Wölfe halt irgendwie dazu gekommen sind, dass sie dann halt mal da waren und dann nicht mehr. Und
Genau.
ja. Ah, toll. Und war das eine Auftragsarbeit, dass du da warst? Oder hast du dich da irgendwie für akkreditieren lassen, weil das ein Projekt ist, was du selber für dich fotografiert hast?
Beides, sowohl als auch. Also, wenn man Interessen hat, dann kann man es natürlich manchmal auch schon so Leuten schmackhaft machen.
Ja.
Da war damals, die Wiesente zum Beispiel, war eine Auftragsarbeit. Ich habe auch für die Siemann-Stiftung schon viele andere Sachen jetzt gemacht gehabt. Also mit denen mache ich zum Beispiel sehr viel, ähnlich wie mit dem NABU. Und ja, so war das.
Ja, ich hatte vorhin nach diesem Vorgang, wie du dich durch die Szene dann arbeitest, gefragt auch, weil ich festgestellt habe, dass sich das für mich im Laufe der Zeit halt geändert hat. So, dass ich halt, wo ich halt früher irgendwie ein paar Fotos gemacht hätte und dann wäre ich halt schon, sag ich mal, glücklich gewesen und hätte was Neues gesucht. Es ist jetzt eher so, dass ich halt irgendwie ganz lange auch in einer Szene bleibe und dann versuche mir die halt wirklich so Stück für Stück zu erarbeiten. Also, dass ich halt dann auch nur, ne, das so mache, dass ich erstmal einfach ein paar Bilder mache, dann gucke irgendwie, kann ich irgendwie unterschiedliche Brennweiten einsetzen oder möchte ich halt irgendwie, ne, ein Foto haben vom Tier, Vogel, wie auch immer, im Habitat in irgendeiner Weise. Möchte ich dann irgendwie versuchen, Porträt zu machen oder irgendwie abstrakte Bilder zu machen oder Gegenlichtbilder, wenn es irgendwie das hergibt und dann irgendwie, ne, überbelichtete oder unterbelichtete Bilder, irgendwie, dass ich wirklich so versuche, die Szenen komplett, ja, also auszunutzen, ne? Wie so ein, ist das für dich ähnlich oder hast du vorher irgendwie ein Bild im Kopf, was du dann irgendwie dir, was du dann versuchst umzusetzen oder mal so?
In der Regel ist es immer eher, dass ich eine Art mir in den Kopf setze, die ich unbedingt fotografieren will, zum Beispiel. Also gerade irgendwelche Insekten oder so, die ich dann auch gezielt suche und dann möglichst gut fotografieren möchte. Also wo ich dann auch wirklich gezielt mal mit einem Motiv im Kopf, aber dann halt gestalterisch gucke ich dann, was die Szenerie hergibt. Aber im Endeffekt eher das, was ich fotografieren will, das Motiv. Also die Art.
Okay,
Schon im
gut.
Vordergrund.
Also bei den Wiesen da, um das als Beispiel zu nehmen, da hattest du ja gesagt, dass du da relativ viel Zeit in Anführungszeichen mit denen verbringen konntest, bis das Licht halt zu schlecht wurde. Hast du da noch im Kopf, wie da dein Vorgehen dann war? Oder hast du da, also gibt es da auch meinetwegen Landschaftsbilder von den Wiesenden, Also was habe ich irgendwie im Hinterkopf, ne? Das Wiesen mit Raureif irgendwie und so weiches Licht. Was ist
Genau,
dein
also
Vorgehen gewesen?
hatte ich auch natürlich erst mit dem Tele gemacht. Also wir sind erst hingefahren und dann haben wir sie erstmal durch den Zaun gesehen und dann sind wir schnell in die Kernzone rein, weil sie relativ nah am Rand waren und dann natürlich erstmal mit dem Tele fotografiert und kam natürlich auch dann näher und nicht so scheu. Und dann habe ich irgendwann natürlich auch das Weitwinkel drauf gemacht gehabt. Also ich habe eigentlich alles gemacht gehabt mit dem Nikon 200 bis 500er und dann zwischenzeitlich dann auch nochmal das 16-35er als Weitwinkel dann nochmal. Aber wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt hatte, erst die Bilder, die man will sozusagen, schöne Wiesenbilder und dann gucken, was kann man noch rausmachen. Und dann da kam dann halt zum Beispiel das Weitwinkel dann. Da habe ich dann noch ein paar Bilder mit Weitwinkel gemacht gehabt.
Ja, schön. Du hast gerade schon gesagt, dass du mit dem NABU auch häufig zusammenarbeitest. Da kommt die Zusammenarbeit wahrscheinlich ja durch deine Frau, die da auch arbeitet. Und wie ist überhaupt ja die Zusammenarbeit? Das ist ja, die ist ja auch als, wie soll ich sagen, Autorin mitgelistet auf deiner Homepage.
Ja, also grundsätzlich mit dem NABU bin ich schon von klein auf sozusagen zusammenarbeiten, sage ich jetzt mal. Ich bin also von im Alter von 10 Jahren schon NABU-Mitglied gewesen, in der NABU-Kindergruppe, damals im Ruhrgebiet noch. Und da war ich dann natürlich aktiv. Und irgendwann war ich dann auch beim NABU-Landesverband aktiv. Und irgendwann haben die natürlich auch mal Bilder von mir genutzt gehabt. Damals war man natürlich noch ganz stolz, dass man irgendwo im Kalender ein Bild hatte. Mit den Aufträgen kam das halt mit der Zeit erst. Also ich war sozusagen schon beim NABU, noch bevor meine Frau da gearbeitet hatte. Also die kam eigentlich eher durch mich auch zum NABU eher. Hat sich, also im Landesverband Nordrhein-Westfalen, hat sich da natürlich dann gut bewiesen sozusagen und hat dadurch dann ihre berufliche Stelle am NABU-Bundesverband bekommen. Und ja, also was das es ist eher schlechter, sage ich jetzt mal, dadurch, dass die da arbeitet, weil natürlich das immer ein Geschmäckle hat.
Ja,
Ja.
verstehe. Dass sie dann sagen, ah, dem können wir jetzt keinen Auftrag geben,
Genau.
weil irgendwie das sonst, ja, okay. Ach, das ist ja super ärgerlich,
Also
okay.
deswegen bin ich eher auch bei anderen sozusagen NABU-Verbänden, Landesverbänden oder halt auch bei der Zeitschrift Naturschutz heute vom NABU, mit Mitgliedermagazin. Also bei ganz anderen Abteilungen als da, wo meine Frau zum Beispiel arbeitet.
Und die Zusammenarbeit ist ja dann aber offensichtlich trotzdem vorhanden zwischen euch irgendwie, wenn sie als Texterin auch gelistet ist
Ja,
für
auf
dich,
meiner
oder?
Homepage habe ich sozusagen so ein bisschen als Familienunternehmen dargestellt, sage ich jetzt mal. Sie hat natürlich Germanistik studiert und ist natürlich textlich ein bisschen sicherer dann, gerade wenn ich einen Artikel schreibe oder wie gesagt, aber ein Buch. Die hat dann natürlich noch auf die Texte ein besseres Auge, deswegen.
Ja, ich
Sie
meine, du
hält mir
bist
den
ja
Rücken
auch.
frei, wenn ich fotografieren gehen will. Also deswegen ist es so auf meiner Homepage angezeigt. Ja.
Okay, also die Zusammenarbeit ist jetzt nicht bei jedem Projekt sozusagen, sondern irgendwie das ist dann, okay, ja, alles klar. Ja gut, also das ist schon dann, dass sie halt ihren Job hat, du machst den Fotojob auf der anderen Seite und ab und zu gibt es halt Schnittmengen und ist es ist nicht so, dass ihr euch da irgendwie als Team versteht.
Genau.
Oder, ja, okay,
Und
sondern
die Darstellung
euer Team ist
auch
halt die
die
Familie halt.
Wertschätzung meiner Frau gegenüber, sage ich jetzt mal.
Wie bitte?
Dass die Darstellung auch auf meiner Seite, dass die sozusagen für textliche Dinge da ist, ist auch ein bisschen so die Wertschätzung meiner Frau gegenüber eher, dass die
Ja,
sagen,
schön.
ja,
Ja,
mich
das.
unterstützt.
Ja, das ist ja auch schön, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. So, jetzt hatte ich da gerade noch eine schöne Nachfrage dazu. Genau, ja. Deine, weil du gerade sagtest, das Texten, du hast ja da auch einen sehr wissenschaftlichen Ansatz. Also eine Arbeit, die bei dir immer wieder auftaucht, ist ja die mit den Orchideen. Und da bist du ja auch dann in ganz vielen wissenschaftlichen Papern mitgelistet. Bist du da wirklich, inwiefern ist das da auch deine Autorentätigkeit oder bist du da mehr dann der Mann im Feld gewesen oder wie würdest du das beschreiben?
Na, ich bin ja eigentlich jetzt auch nicht der Fotograf, sage ich jetzt mal, sondern eigentlich bin ich der Naturforscher eher, der fotografiert. Also, ich bin natürlich draußen und ich will natürlich irgendwelche Arten sehen, irgendwie kartieren, Fundorte finden. Das ist natürlich das, was mir viel mehr Spaß macht. Dadurch kommt natürlich auch dieses Netzwerk, das man so entwickelt hat und auch die Möglichkeiten, auch die Genehmigung, dass ich eigentlich in erster Linie, ich sag mal, Biologe so ein bisschen bin, der sucht, kartiert und das Fotografieren ist halt einfach nur, das dann schön bildlich darzustellen. Und gerade Orchideen beschäftige ich mich halt auch wissenschaftlich einfach intensiv mit, auch Libellen, Heuschrecken, wo ich dann auch in Arbeitskreisen hier bin, wo man dann eher dann ja, kartiert und forscht. Gar nicht die Fotografie im Vordergrund ist. Und dadurch kam das halt natürlich mit Ideen, dass ich da so viel mache.
Okay, und das ist sozusagen aus eigenem Interesse und Antrieb raus? Oder hast du da auch irgendwie das, sag ich mal, gelernt?
Nee, das kommt halt einfach vor allem dadurch halt, dass ich halt so früh schon im NABU aktiv war und dann hat man natürlich seine eigenen Interessen, so wie viele andere sich für Amphibien, Reptilien interessieren, waren es halt bei mir irgendwann Orchideen und Libellen und Heuschrecken sind dann irgendwie dazugekommen. Und ja, dann will man natürlich auch alle Arten fotografieren.
Ja, danke. Ja, das ist natürlich toll, dass du da so reingewachsen bist. Ich meine, du hast, wenn ich das richtig gespeichert habe, Geowissenschaften studiert.
Genau.
Ja. Also ich hab erst dann bist du ja wissenschaftliches Arbeiten auch so gewöhnt sozusagen.
Also ursprünglich habe ich natürlich eine Ausbildung erst gemacht gehabt, dann das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht und dann nochmal Geowissenschaften. Also ich habe eine Ausbildung auch als Fotograf als erstes gemacht gehabt.
Ah, okay. Ja, sehr gut. Dann haben wir das auch mal nochmal chronologisch geordnet. Okay, ja, das ist natürlich
und ehrlich gesagt,
wie kommt das, dass du dann in den Geowissenschaften gelandet bist, entschuldige, und nicht dann irgendwie einen Weg in die Biologie eingeschlagen hast, wenn du da schon so starke Interessen hattest?
Das war eigentlich nur, weil in Berlin der Numerus Clausus so hoch war für Biologie.
Okay, ja, das ist ja ein Klassiker, irgendwie, dass das dann vorgibt, was man studiert. Das ist auch super ärgerlich.
Ja, und wie gesagt, eigentlich habe ich ja auch die Ausbildung als Fotograf war auch wieder eigentlich nur die zweite Möglichkeit. Ich war einfach in der Schule damals nicht gut genug, weil ich zu viel in der Natur rumgerannt bin. Und dann hat es im ersten Namen auch mit dem Abi nicht geklappt. Und dann hat man eine Ausbildung, hat man geguckt, was interessiert einem noch. Da war natürlich die Fotografie schon. Nach der Fotografie dann das Abi doch nochmal nachgemacht, weil man wusste ja, eigentlich kann man es. Und dann, ja, wäre natürlich Biologie schön gewesen, wobei man auch, muss sagen, als Biologiestudium lernt man eigentlich nicht das, was ich zum Beispiel auch am liebsten möchte, also diese Feldarbeit. Mhm. Das ist ja heutzutage auch bei einem Biologiestudium gar nicht mehr so.
Okay, weil das einfach auch so verschult ist und so irgendwie durch den Bachelor-Master-Studiengang quasi so komprimiert wurde, oder?
Ja, weil es auch viele Laborsachen sind. Also ich hatte mich ursprünglich auch sogar dafür interessiert, in Eberswalde Landschaftsnutzung und Naturschutz zu machen. Aber da waren wieder so bürokratische Hürden mit Anerkennung, Abitur und sowas. Und deswegen hat es auch nicht geklappt. Also es ist jetzt nicht so unbedingt der Entwicklungsbildungsweg gewesen, wie meine Eltern sich wahrscheinlich gewünscht haben.
Das mit Sicherheit nicht, ja. So aus eigener Erfahrung. Ja, und auf der anderen Seite ist das ja so viel interessanter. Also ich meine, das zeigt ja, dass du irgendwie immer wieder den Weg gegangen bist, wo deine Leidenschaften liegen.
Ja.
Und das ist ja, also eigentlich eine viel spannendere, viel schönere Biografie, als irgendwie, keine Ahnung, einmal, ich sage einfach kein Beispiel, einfach irgendeinen Weg gegangen zu sein und den dann bis zu seinem Lebensende durchzuziehen, weil man denkt, man muss es machen. So. Es ist ja viel schöner, dass du für dich immer wieder entschieden hast, meine Prioritäten sind halt in der Natur sein. Also das leidet dann im Zweifel halt auch die Schule mal drunter. So what? So. Und dann hast du geguckt, okay, womit kann ich da hingehen? Und hast den Weg gefunden. Also es ist ja viel schöner, ne? Und es hat dich jetzt auch nicht aufgehalten irgendwie und hat ja dazu geführt, tolle Arbeiten zu realisieren. Ja. Also und auch hat der für deine, dir offensichtlich ja auch ein Wissen oder ein Spektrum irgendwie an Wissen irgendwie ermöglicht, eben womit du breit aufgestellt bist und breite arbeiten kannst, ne? Also dass du, wenn du sowohl halt das wissenschaftliche Arbeiten halt hast, dann das Naturschutzarbeiten, die Fotografie und das alles zusammenbringen kannst, ist ja ideal. Also dann hast du ja, kann man sagen, alles richtig gemacht, oder?
Genau. Ich bin auch sehr zufrieden. So wie es ist.
Naja, das ist doch das Wichtigste. Ja. Dann dürfen die Eltern auch meckern.
Ja.
Ja, sehr gut. Ja, ich glaube, deine Leidenschaft hat ja zu einem Buch auch geführt. So wurde dein das explosive Erbe. Du hast da was vorbereitet, habe ich gesehen.
Ich wollte nur noch einmal einhalten.
Genau, ja, das ist wichtig. Da geht es darum, die Natur, die auf den Truppenübungsplätzen erhalten blieb, dadurch, dass sie abgeschottet waren von der Zivilisation, könnte man sagen. Das dürfte das ganz gut zusammenfassen, oder?
Genau, also Truppenübungsplätze, das hat mich irgendwann einfach interessiert. Man könnte jetzt natürlich groß hoch sich behaupten, ja, mich interessierte schon immer so Natur und Mensch, Spannungsfeld. Aber im Endeffekt ist das eigentlich auch nur genau das gewesen, was ich vorhin schon gesagt hatte. Ich bin eigentlich so ein Artenjäger. Und viele Arten haben halt einfach nur auf Truppenübungsplätzen überlebt. Und so kam das halt, dass ich immer auf Truppenübungsplätzen rumgerannt bin. Und ja, gerade hier in Brandenburg war es halt natürlich eins der Gebiete in Deutschland, wo es eigentlich am meisten militärische Flächen gab. Und wo dann natürlich als erstes die Wölfe hinkamen, Smaragdeidechsen gibt und also viele spannende Sachen. Und so hat sich das eine zum anderen entwickelt. Gerade auch, weil ich ja erzählt habe, dass ich immer breit gefächert das fotografieren möchte. Also von Landschaft bis hin zu Makros und Vögel, Wiedehopf, Brachpieper, habe ich alles natürlich fotografieren wollen. Und das hat sich dann angeboten, dann natürlich auch so als Buch zu machen.
Einfach dadurch, dass dann du diesen Lebensraum quasi so komplett erfassen konntest.
Genau. Und ich hatte auch das Glück, halt dadurch, dass ich halt schon so viel auch mit Naturschutzorganisationen, Stiftungen hatte, dass ich natürlich auch die Genehmigungen hatte und ja, dorthin konnte. Das ist natürlich auch eine Voraussetzung gewesen. Und hat sich angeboten.
Und auf welchen Truppenübungsplätzen warst du da oder beziehungsweise auf wie vielen? Ich weiß nicht, ob du das nennen magst, kannst, darfst.
Ich war eigentlich fast auf jedem, ich sag mal, im Umkreis von 150 Kilometer um Berlin herum und das sind einige. Also ich brauche teilweise 15 Minuten fahren, da bin ich am Berliner Stadtrand in der Schönauer Heide, die natürlich allerdings auch viel von Berlinern als, ich sag mal, Hundeauslaufgebiet genutzt wird und zum Spazierengehen. Bis hin in der Lausitz, Lieberoser Heide, da war ich überall unterwegs.
Und über wie viele Jahre ist das entstanden?
Also so richtig angefangen hat es eigentlich 2011 und das Buch kam dann 2017, 2018. Also 2017 war Redaktionsschluss sozusagen, 2018 kam es dann raus. Also,
Und 2011, wusstest 2017. du? Ja. Ab wann wusstest du, dass das ein Buch werden sollte?
Muss 2017 auch so gewesen sein. Also Ende 2016, Anfang 2017. Und dann habe ich aber gesagt gehabt, ein Jahr würde ich gerne noch ein paar Lücken füllen. Und dann war das so.
Und wie bist du zu dem Titel gekommen?
Weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. So lange her. Aber
okay.
Also explosives Erbe, genau, das hatte ich irgendwie schon länger, stand das schon fest. Gerade dieser Untertitel, ich muss da nochmal gucken, also Natur und Artenvielfalt auf alten Truppenübungsplätzen, das war nur so ein bisschen auch so eine Vorgabe vom Verlag. Gerade dieses Artenvielfalt, das war gerade so ein Thema ja auch, Biodiversität, Artenvielfalt wollten sie unbedingt hinhaben. Ich hätte eher Naturschätze auf alten Truppenübungsplätzen gemacht gehabt und deswegen,
ja. Ja.
Unbedingt sollte noch
Sie auf jeden Fall
ein, irgendwie, ja. Fand ich jetzt aber auch kein Problem. Im Endeffekt war ich ja auch froh, dass Verlag sozusagen das macht. Also es war ja, ist ja eine Traumvorstellung eigentlich für jeden Fotografen, dass man einen Verlag hat, der ein Buch rausbringt von einem.
Ja, auf jeden Fall. Und bist du auf den Verlag zugegangen und hast versucht dann den Titel schmackhaft zu machen oder ist der Verlag auf dich zugegangen? Oder
wie nee, ist ich hatte das beim Verlag direkt angefragt, aber hab natürlich mich so ein bisschen darauf vorbereitet gehabt, habe nicht einfach ganz normal den Verlag angeschrieben, sondern wusste genau, wer sozusagen an einer höheren Stelle ist, über befreundete Fotografen und habe dann einfach ein schönes Angebot gemacht gehabt. Also ich habe jetzt nicht einfach gesagt, das Thema will ich haben, sondern ich hatte dann sofort so wie so einen Projekttrailer und die Leute wollen halt nicht viel lesen, sondern so einen 3-Minuten-Trailer von einem Projekt. Dachte ich mir, ist vielleicht viel spannender Und ja, es, eigentlich am Folgetag habe ich die Zusage sozusagen fast bekommen gehabt. Also ich habe es einen Tag nicht
gekriegt.
Und am nächsten Tag kam dann, ja, könnte ich mir super gut vorstellen. Ich schlage es bei der nächsten Redaktionsrunde vor. So. Das war dann die Antwort. Also.
Ja, cool.
Perfekt eigentlich.
Ja, richtig perfekt. Ja, Glückwunsch. Das nimmt natürlich viel Schmerz daraus, wenn man da nicht irgendwie Wochen und Monate lang kämpfen muss oder warten, dass dann irgendwie das in, wie sagt man, grünes Licht gibt halt. Ja, und also du hast über einen Trailer, das heißt, du hast so wie aus einen Ausschnitt aus einer Motivationsshow quasi genommen, hast die Bilder irgendwie hintereinander gelegt, Musik drunter gelegt, so, dann dürfen wir uns das vorstellen.
Ich habe fast ein halbes Jahr, glaube ich, gezögert gehabt irgendwie und überlegt gehabt, wie mache ich das jetzt, weil ich wusste, an wen ich mich wenden müsste. Dann habe ich natürlich so ganz klassisch Exposé gemacht mit Bildern. Ich sag mal, ich weiß nicht, ob es eine Online-Galerie war oder ob es sozusagen als Datei nochmal war, wie so eine Broschüre. Und habe, wie gesagt, den Trailer gemacht gehabt, wo ich dann einfach mit Musik ein paar Texte, ein paar Sätze und dann schön einfach die Bilder habe sprechen lassen. Und ja.
Okay. Ja, ich glaube, das ist ein toller Tipp für die Umsetzung von oder Projekten, beziehungsweise wie man die halt dann Menschen schmackhaft machen kann. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut.
Ich glaube, basierend war das, glaube ich, damals auch, weil ich mal was gelesen hatte über Markus Maute, kennst du ja, ne?
Ja.
Und der hatte, glaube ich, damals gesagt, glaub, bevor der zu Greenpeace ging, hat er, glaube ich, die einfach die Verantwortlichen mal irgendwo in eine Halle gesetzt gehabt und hat denen sozusagen eine Privatvorführung von dem Vortrag gezeigt gehabt und gezeigt, was sozusagen mit Bildern auf einer großen Leinwand, was für Emotionen man da wecken kann. Und ich glaube, dadurch kam das dann damals seine ganze Kooperation da mit Greenpeace, glaube ich. So habe ich es noch in Erinnerung. Und das habe ich natürlich gemerkt. Also du musst halt sozusagen Leute einfach mit Bildern schnell überzeugen.
Ja.
Von Chancen.
Ja. Ja, das ist richtig gut. Also, es ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller Tipp und sind auf jeden Fall ja schöne Erfolgsgeschichten von dem Konzept direkt. Ne? Ja. Ja, spannend. Ja, sonst zu deinem Buch. Also, der Titel kommt ja aus der. Daraus, dass halt viele der Truppenübungsplätze in Ostdeutschland auch munitionsverseucht sind einfach, ne? Ja. Dass da irgendwie Munition entsorgt wurde. Hattest du da irgendwelche Erfahrungen auch, dass du deshalb irgendwie Schwierigkeiten hattest, da Zugänglichkeit? Oder gab es auch irgendein, wie gesagt, so ein, es gab ja dann auch die Waldbrände, wo die Munition auch explodiert ist. Und hast du das auch mit fotografiert oder erlebt?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man die Genehmigung bekommt, dass man da fotografiert, muss man natürlich Haftungsverzichterklärung machen, weil dass man sozusagen auf eigene Gefahr hin ist. Patronenhülsen und sowas findet man eigentlich überall. Das ist überhaupt kein Problem. Man muss auch sagen, das Militär ist ja schon 20, 30 Jahre sozusagen abgezogen gewesen. Das heißt, es ist natürlich vieles, was zum Beispiel dann tief in der Erde auch ist und wenn man da jetzt nicht dran nachbuddelt oder nicht alles anfasst, dann ist für mich immer so gewesen die Gefahr in gewisser Weise vertretbar. Aber es gibt natürlich auch gerade zum Beispiel südlich von Berlin Bombodrome, wo wirklich auch mit Flugzeugen Bombenabwürfe geübt wurden. Und es gibt da zum Beispiel einen Platz, da stehen die Bomben wirklich noch so mit der Spitze im Sand und gucken aus der Erde raus. Und da war ich damals auch einmal. Allerdings im Winter auch bei gefrorenem Boden, weil ich wusste jetzt auch nicht, wie ist das jetzt, lockerer Sand, wo tritt man dann drauf, so.
Ja.
Bin ich seitdem auch nicht mehr gewesen, allein auch wegen den Kindern, muss man echt sagen. Also das ist auch wirklich was gewesen, dann da ist es nicht so ohne. Und gerade bei Waldbränden, die natürlich auch regelmäßig sind, sollte man auch nicht unbedingt da rumrennen, weil da soll immer was hochgehen. Und es heißt auch, dass gerade nach Bränden Sachen auch aktiviert werden können, sozusagen, dass Zünder gefährlicher werden nach einem Feuer durch die Hitze.
Ja.
Aber ja. Ich wohne auch in Berlin, hier ist der Straßenverkehr auch nicht ohne, sage ich immer. Aber man soll natürlich auch jetzt nicht unterschätzen, aber man darf es auch irgendwie, glaube ich, nicht übertreiben.
Ja, ja, voll. Das klingt auf jeden Fall nach einem richtig abgefahrenen Bild. Also irgendwie mit diesen Bomben, die noch im Boden stecken, irgendwie das, da habe ich sofort halt Bilder vor meinem inneren Auge, Konntest du das irgendwie einfangen und konntest du da vielleicht dann auch noch irgendwas, irgendwie ein Tier im Kontrast dazu setzen? So, das wäre für mich irgendwie auf jeden Fall eine tolle Vorstellung.
Ja, Wiederhopf drauf oder so wäre auch noch schön, aber ich habe Bilder natürlich, aber das Licht war damals auch nicht so schön und es ist auch sehr weit zu laufen und dann, ja, könnte man noch viel machen, aber irgendwie, irgendwann ist es auch kein Bild wert, ehrlich gesagt, wenn es wirklich auch so ein heikles Gebiet ist. Nur um es nochmal im Weitwinkel oder so zu haben, bin ich jetzt nicht nochmal dahin. Also man könnte sicherlich schöne Bilder da machen, aber die ich damals hatte, das war jetzt ja, sehen nicht so besonders aus.
Okay. Ja, ich mache ja viel Kamerafallenaufnahmen und da stelle ich mir das tatsächlich ziemlich schön vor, da eine Kamerafalle einfach vielleicht hinzustellen und dann irgendwie, wenn da dann irgendwelche Tiere dann durchlaufen, durch diese Landschaft quasi, das wäre bestimmt ein Highlight. Also so wie das, wie gesagt, das kam sofort für mich so, das wäre mein Motiv so.
Ja.
Ja, schön. Und welche Highlights waren da für dich? Also erstmal, ich glaube, das haben wir jetzt gar nicht gesagt, das sind dann Truppenübungsplätze, auf denen die Russen früher waren, als in der ehemaligen DDR dann.
Genau, also Sowjetarmee, sagt man immer. Da muss man auch überscheiden, welche Bezeichnung das genau ist. Russland gab es damals ja noch nicht, das war ja Sowjetunion. Und dann nachher, aber trotzdem war es natürlich, ich sag mal, DDR, Übungsplätze von der DDR. Auf manchen war die Nationale Volksarmee, die NVA, auf manchen natürlich Sowjets. Und ja, teilweise war ich auch auf welche, die noch aktiv jetzt von der Bundeswehr übernommen werden. Die Klietzer Heide zum Beispiel an der Grenze zu Sachsen-Anhalt, das ist jetzt noch ein aktiver. Weil da wollte ich eine bestimmte Heuschreckenart fotografieren, die gibt es halt nur auf Aktiven. In der Lüneburger Heide oder halt in Sachsen-Anhalt. Mhm. Und ja.
Warum gibt es die nur auf aktiven Truppenübungsplätzen?
Die wirklich auch noch den Übungsbetrieb, die Feuer, die Brände, die Heidebrände brauchen die. Ah, also die gibt es zum Beispiel in der Lüneburger Heide auf dem Truppenübungsplatz Munster, da wo noch geübt wird. Die gibt es zum Beispiel auf der in Unterlüß auf der Schießbahn von Rheinmetall.
Ja.
Und dann in Kolbitz-Letzlinger Heide zum Beispiel, in Sachsen-Anhalt, Klietzer Heide, wo die Bundeswehr ist, und in Altengrabower Heide zum Beispiel. Die braucht wirklich regelmäßige Brände, damit es wirklich schön alles abgebrannt ist.
Und welche Bedingungen sind da noch so ideal für andere Arten auf den Truppenübungsplätzen?
Inwiefern meint ihr jetzt auf den aktiven oder auf den grundsätzlichen?
Ja, genau, beides. Also ich meine, manche Sachen sind ja klar, einfach Einsamkeit, dass da halt einfach nicht viele Menschen sind, ne? Und dann gibt es ja auch noch andere Merkmale.
Also wie gesagt, einmal die Abgeschiedenheit, die Ruhe natürlich, gerade beim Wolf, wobei das jetzt nicht so mein Thema ist eigentlich. Aber viele Arten haben natürlich da ihren Rückzugsraum. Und natürlich auch zum Beispiel Übungsbetrieb, Brände sorgen natürlich dafür, dass da halt richtig Struktur einfach in den Gebieten ist. Dass die Heide da noch nicht überaltert ist, dass intensive Forstwirtschaft da auch nicht ist, weil halt einfach Pufferzonen sind drumherum. Und da halt viele Arten dann im Schutze der militärischen Nutzung überlebt haben. Sparkleidechsen zum Beispiel, die gab es eigentlich wirklich fast nur noch in Brandenburg auf einem Truppenübungsplatz. Wo es halt, weil die braucht halt offenen Sandboden, der sich schön erhitzt und so. Also keine überalterte Heide. Und ja, so.
Also der Sandboden wird sozusagen auch offen gehalten, dadurch, dass dann halt die Kettenfahrzeuge da durchfahren und das aufreißen. Die Brände sorgen dafür, dass halt das offen gehalten wird und nicht irgendwie Pionierpflanzen, irgendwie, wie, weiß nicht, Birken sich ansiedeln und das zuwachsen. Und okay.
Also sind richtige wüstenähnliche Bereiche, ja, einmal durch den durch die Panzer, die da gefahren sind, also durch die mechanische Verletzung, also die den ganzen Oberboden kaputt gemacht haben, und natürlich auch die Brände sorgen dafür, dass die Heide sich immer wieder verjüngt und nicht überaltert. Also das ist ja das Hauptproblem, also, weil Heide ist ja auch eigentlich kein Offenlebensraum, sondern ist eigentlich ein Zwischenstadium zum Wald, und wenn man da jetzt nicht die beweidet oder abbrennt, wird da ja irgendwann Wald zu, und deswegen muss man die immer verjüngen. Und das große Problem ist allerdings, was er auch vielerorts hat, wenn die zum Beispiel nur mit Heidschnucken beweidet werden oder auch nur gemäht werden, hat man trotzdem diese dicke Moosschicht, die man unter Heidekraut manchmal hat. Also wenn man mal so eine Heidefläche besucht, hat man immer so dazwischen viel Moos, Und das sind, die hält einfach zu sehr die Feuchtigkeit. Und gerade für viele Arten, die halt Trockenheit brauchen, ist natürlich besser, wenn zwischen den Heidekraut dann immer der nackte Sandboden ist, der sich im Sommer mehr erhitzt und dann halt auch im Winter nicht so feucht ist. Und den hast du eigentlich auch nur bei Bränden. Deswegen bin ich eigentlich auch ein großer Fan von Bränden, ehrlich gesagt. Auch wenn man da oft alleine steht.
Ja, es ist halt auch die Frage, ne, was, also das ist ja bekannt aus vielen Biotopen, ist ja auch in Wäldern, die davon leben, dass es halt diese Brände gibt. Jetzt in Deutschland eher nicht, aber zum Beispiel halt in Nordamerika. Und das ist natürlich irgendwie schwer vereinbar mit menschlicher Nutzung, sag ich mal. Dass es da irgendwie da Angst gibt und natürlich auch dafür, dass die halt unkontrolliert sich ausweiten, die Brände wahrscheinlich. Das ist ja auf den Truppenübungsplätzen, weiß nicht, übersichtlicher. Werden die Brände kontrollierter oder wird dann auch gesagt, okay, wir wissen eigentlich, wenn das nicht in irgendeinem Bereichsgrenze übertritt, dann darf das Feuer sich auch ausbreiten oder?
Genau, also bei den ehemaligen, wo ich jetzt mal fotografiert habe, diese ehemaligen Truppenübungsplätze, da ist natürlich mittlerweile gibt es da Waldbrandschutzkonzepte, wo man dann drumherum große Brandschutzschneisen gemacht hatte, wo keine Vegetation ist, damit das Feuer nicht so leicht überspringt auf die Wälder drumherum. Aber in den Kernzonen wird mittlerweile vielerorts das Feuer einfach nur in Ruhe gelassen, damit es dort möglichst sich bewegen kann nur. Und gerade auch, weil Munition natürlich immer hochgehen kann, kann man auch keinen Feuerwehrmann da reinschicken. Also es wird dann immer nur versucht, sozusagen es zu begrenzen und dafür zu sorgen, dass es halt in die Forste umliegend halt sozusagen nicht übergehen.
Ja,
Aber man hat
spannend.
ja mitgekriegt, auch diese Forstbrände, die wir ja in den letzten Jahren hatten, die sind dann natürlich intensiv gelöscht worden mit Hubschraubern und alles.
Ja, klar. Nee, genau, das, wenn dann halt der Wald drumherum brennt, dann ist die Gefahr dann irgendwann auch zu groß, ist es klar, ja.
Aber grundsätzlich muss man auch sagen, weswegen ich auch eigentlich die Feuer gar nicht so verteufel, ist, dass in der Kulturlandschaft einfach viel zu wenig Störung zugelassen wird. Also das ist ja das, was viele Arten brauchen, einfach diese regelmäßigen Störungen, sei es durch Feuer, sei es durch, sag mal, Borkenkäfer
Ja,
und
da habe ich auch dran gedacht schon, ja.
also das
Ja,
wird ja
das
alles
ist.
unterbunden und
Ja.
natürlich auch das Problem für viele Tierarten, weswegen wir so selten geworden sind.
Ja, total. Ja, das finde ich auch super spannend, weil das ja im Harz so ein großes Thema ist. Dass da der Borkenkäfer hat sich da ja sehr stark ausgebreitet und das wird ja, ja, sag ich mal, sehr stark gemanagt. Da gibt es ja, glaube ich, auch eine Klage vom NABU. Oder vom BUND, weiß ich nicht. Die sagen halt, dass die Nationalparkverwaltung das bitte unterlassen soll, das zu managen, sondern dass sie halt einfach die Flächen, wo der Borkenkäfer in Anführungszeichen gewütet hat, eben dann halt einfach aus sich selber überlassen sollen, damit es da halt eine natürliche Waldverjüngung gibt und nicht eben einfach wieder ja, der nächste Managementplan ausprobiert wird, der möglicherweise wieder scheitert, weil irgendwie der nicht weitsichtig genug ist, sondern irgendwie die Natur das bitte doch mal selber regeln soll. Finde ich auf jeden Fall einen sehr guten Gedanken. Und mich stört es halt auch nicht, wenn der Wald halt nicht, wie soll ich sagen, einheitlich grün ist. Da dürfen ja auch tote Bäume stehen. So ist doch völlig okay. Freut sich der Specht im Zweifel. Also so ist sehr plakativ, aber.
Ist auf jeden Fall erschreckend, diese ganzen Mondlandschaften, die danach sind. Also wo es dann der Borkenkäfer gewütet hatte und danach dann alles leergeräumt wird. Das ist natürlich, wo man denkt, warum lässt man es nicht stehen? Gerade
Genau.
im Schutze dort kann ja eigentlich viel Neues entstehen. Allerdings muss man natürlich auch mal bedenken, es sind natürlich nicht immer nur alles Naturwälder, Urwälder gewesen sozusagen, sondern es sind oft ja mal Besitzer dahinter, die natürlich auch Forstwirtschaft betreiben, die dann natürlich möglichst schnell wieder aufforsten wollen, um dann halt wieder irgendwann davon leben zu können.
Ja.
Man muss aber natürlich trotzdem Bereiche haben, die dann wirklich in Ruhe gelassen werden. Siehe im Bayerischen Wald, also da stehen ja immer noch die ganzen Fichtenleichen sozusagen von vor 20 oder 30 Jahren. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, als da so viel gewütet hat. Und es sieht natürlich ganz anders aus. Und wenn man sich dann im Vergleich, also ich war dieses Jahr wieder im Familienurlaub im Bayerischen Wald, wo man dann sieht, am Lusen, wo früher ja auch die ganzen Fichten abgestorben sind, sieht man jetzt immer noch diese toten Fichtenleichen. Mhm. Unten kommt aber allerdings Fichte und Tannen kommen nach, Vogelbeeren. Die Wälder sehen ganz anders aus. Und wenn man dann in der Harz fährt und sieht, wie dann da wirklich diese Borkenkäferflächen komplett kahl gemacht wurden, ist das natürlich schon erschreckend. Aber gerade im Borken sollte man wirklich sich zurücknehmen. Eher theoretisch auch bei den Bränden, die da ja im Sommer waren. Also da wurde ja mitten in der Kernzone richtig viel gelöscht. Mhm. Wo ich immer so ein bisschen Zweifel hatte, ob das wirklich so optimal ist. Natürlich Moore, wenn die brennen, ist natürlich schlimm.
Ja.
Aber viele Bereiche, warum lässt man es nicht einfach mal zu und guckt, was danach daraus wird?
Gerade in der Kernzone. Ja, das sehe ich auch so. Und das ist auch schwierig. Ich meine, ich sehe natürlich, wie du es gesagt hast, auch, dass es schwierig ist, wenn eben das auch wer Forste sind, aus denen irgendwie die auch wirtschaftlich arbeiten müssen. Mhm. Auf der anderen Seite ist dann die Frage für mich, ne, ist das halt wirklich mit dem Nationalpark vereinbar? Also ist es dann eben wirklich noch ein Nationalpark? Das ist ja eben genau eine der Schwierigkeiten in Deutschland gerade, dass es eben, ne, die reine Wildnis ja so einen minimalen Anteil hat, auch selbst auch in dem, was halt irgendwie Naturschutzgebiet genannt wird, sind die Wildniszonen ja meistens nur ein minimaler Anteil, wo eben auch mal die Natur Natur gelassen wird.
Ja, wo selbst der Jagd sozusagen in Schutzgebieten ja ganz legitim ist.
Ja, genau, richtig. Ja. Ja, oder halt auch die Entnahme halt von alten Baumriesen, sag ich mal. Ja. Genau, ja. Ja, das ist auch ein super spannendes Thema. Und wieder möchte ich mich auf jeden Fall, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr einarbeiten. Vielleicht ist es ja sinnvoll, da auch noch mal komplett eine Podcast-Folge drüber zu machen. So, ich glaube, das hat sehr viel Potenzial. Mhm. Ja, schön, danke. Gute Inspiration. Ich habe für mich noch ein paar spannende Projekte von dir aufgeschrieben, wo ich gerne drüber sprechen wollte. Und zwar einmal der Auerhahn in Brandenburg, der wieder ausgewildert wurde. Mhm. Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, das war 2016, 2017 vor allem, wo ich da viel unterwegs war. Das war in Lausitz, Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft, die dort wieder den Auerhuhn angesiedelt hat, nachdem es ein paar Jahre weg war. Also es war wirklich auch eines der Gebiete, wo es bis nach der Wende noch das Auerhuhn gab. Ich glaube 1994 ist das letzte Tier gesehen worden, was natürlich durch Braunkohletagebau und auch militärische Nutzung wirklich dann ausgestorben ist dort. Und da hatte man dann wirklich sich intensiv engagiert mit den Förstern auch, dass man da wieder den Lebensraum herrichtet. Und das war, glaube ich, 10, 15 Jahre ungefähr muss das gedauert haben, wo man dann wirklich auch optimale Lebensräume wieder hatte, mit viel Beeren als Unterwuchs in den Wäldern. Und dann hat man halt angefangen, sozusagen das Auerhuhn wieder dort anzusiedeln. Und das Besondere da ist halt, es gab halt gerade beim Auerhuhn schon öfter so Ansiedlungsaktionen wieder in anderen Gegenden Deutschlands, die allerdings alle gescheitert sind, weil man dann natürlich versucht hatte, irgendwelche gezüchteten Tiere auszuwildern. Mhm. In Brandenburg hat man es anders gemacht gehabt, da hat man versucht, Wildfänge auszuwildern. Also das ist gerade das Spannende. Ich war auch extra mal mit in Schweden, wo sie denn gefangen haben. Die werden also wirklich im Nordschweden gefangen. Und da oben ist das Auerhuhn ganz normal eine jagdbare Art. Und es gibt dann zwei Gebiete, wo dann die Behörden oder die Jäger dann insgesamt auf 60 Auerhühner verzichten. Die werden dann weniger geschossen und die dürfen sich die Deutschen dann da einfangen. Ganz spannend, im Vorbeifahren an der Straße im Frühjahr, wenn sie da die ersten Huflattiche versuchen, am Straßenrand zu fressen, werden dann ganz schnell hier rüber gebracht, also meistens auch mit dem Flieger, weil die halt nicht so stressresistent sind, und werden dann ausgewildert. Und das Projekt ist also wirklich erfolgreich. Also da gibt es jetzt wieder Nachfolgegenerationen schon von hier bei uns gebrüteten Auerhühnern. Und ich glaube, über 100 Tiere haben die schon wieder.
Wow.
Und da war ich halt unterwegs. Einerseits das Fangen hatte ich schon mal fotografiert gehabt, das Freilassen hier, und ich hatte auch mal das Glück gehabt, mal so einen liebestollen Auerhahn zu fotografieren, der dann uns
angreift.
Genau.
Ach so, oh, sogar das.
Ja, ja, das, also Aber Hardy ist ja dafür bekannt, dass man manchmal so Verrückte hat, die wirklich dann auch auf jeden losgehen. Und dann hatten die halt einen gehabt und dadurch, dass ich halt sozusagen die Kontakte hatte, durfte ich dann einmal mit hin und dann durfte ich halt mich angreifen lassen von einem Auerhahn.
Sehr gut. Ja, es ist, du hast es zum Glück überstanden, offensichtlich.
Ja, ja, ich durfte fotografieren und meine Begleitung, die mir das gezeigt hatte, die hat dann alles abbekommen.
Okay. Und gab es auch Verletzungen wirklich? Oder ist es einfach so, dass dann der Auerhahn halt quasi direkt auf deine Begleitung drauf gelaufen ist und versucht hat, irgendwie den zu picken oder mit den Krallen zu attackieren? Oder?
Also, ich glaube, der hatte auch eine Verletzung gehabt, mein Kollege.
Okay.
Also, das gibt. Ich hätte eher besser gefunden, wenn einer Auerhahn ist, der sich nicht so doll traut, weil dann hat man den, man hatte den teilweise auch viel zu nah gehabt.
Ja,
logisch. Aber, ja. Ja. Aber die können wohl auch mit ihrem Schnabel bis auf den Knochen hacken.
Okay, nee, das möchte man nicht. Nee. Der ist ja eher imposant.
Ja,
ja, auch schön. Und ist natürlich toll, dass, also erstmal tolle fotografische Möglichkeiten und dann ist es natürlich großartig, dass einfach der Erfolg des Projektes auch gegeben ist, ne? Und das halt endlich dann mal funktioniert hat. Also ich glaube ja im Harz ist es, war eins der gescheiterten Projekte auch.
Und die Bilder, die da entstanden sind, die werden übrigens auch vom Naturpark und so natürlich auch für die Öffentlichkeitsarbeit benutzt. Also das ist dann auch immer so ein Geben und Nehmen. Also also ich hatte die Möglichkeit, durfte dann damit hin und dafür haben die halt Bilder gekriegt. Das ist halt auch oft immer so. Also es geht jetzt immer nicht nur um Aufträge, sondern halt einfach.
Genau, also nicht im Sinne von bezahlten Aufträgen meinst du, sondern irgendwie auch einfach irgendwie Möglichkeiten zu schaffen durch, dadurch, dass eben Bilder zur Verfügung gestellt werden. Okay, ja, schön. Ja, und du hast ja noch so ein Vogelprojekt begleitet, und zwar die Großtrappen.
Leider
oder nicht. Das ist gar nicht in einem Projekt entstanden, sondern da hast du einfach fotografiert.
Genau, das ist wirklich das Gegenteil. Also da habe ich schöne Fotos gehabt von einem auf Winterflucht. Also in strengen Wintern verlassen die ja manchmal ihre Einstandsgebiete, weil es einfach zu kalt ist und sie nicht an die Nahrung richtig kommen. Und da hatte ich halt immer die Möglichkeit gehabt, mit einem jungen Hahn, der relativ zutraulich auch war, schöne Fotos zu machen. Und da habe ich aber zum Beispiel auch mal versucht, das ganze Projekt zu fotografieren gerade. Wir haben ja auch sowas mit diesen Schutzzonen vor Prädatoren, wo dann halt die Nester geschützt sind, alles. Also, aber die haben vom Blockieren total.
Ja, ich habe hier Besuch gerade bekommen.
Also da hatte ich, wie gesagt, nochmal versucht, auch das Projekt zu begleiten, aber das war halt komplett, wurde da geblockt. Die wollten das gar nicht.
Okay, ja. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Mhm. Und wie war die Begründung? Also die haben einfach keine Notwendigkeit für sich gesehen, dass da du irgendwie Bilder für die machst, oder hatten die kein, kein Geld, oder haben die sich gestört gefühlt durch die Anfragen? Also weil ich meine, solche Projekte werden ja möglicherweise einfach auch von Fotografen dann überlaufen halt, sag ich mal, die da Interesse haben irgendwie, weil das ja schon ein großartiges Projekt ist. Also weil wo gibt's halt noch Großtrappen? Ne?
Also, genau. Also was die ja zum Beispiel machen ist, dass die zum Beispiel die Eier ja auch manchmal aus den Nestern sichern. Also die haben eine Schutzzone. Wenn die dort brüten, ist kein Problem, aber wenn die zum Beispiel außerhalb dieser Schutzzone, wo der Zaun drumherum ist, brüten, dann sichern sie manchmal die Eier und brüten die dann halt manuell aus, damit sie halt einfach die Nachwuchsrate auch hochhalten können. Und die werden dann natürlich irgendwann ausgewildert und natürlich machen die dann immer diese Freigänge mit denen. Also es gibt so ein paar Bilder. Und da hieß es natürlich, ja, die wollen da halt keine Menschen außerhalb der Projektmitarbeiter sozusagen haben, damit die halt so eine Prägung nicht schief geht. Also nicht, dass die nachher auf Menschen noch geprägt werden. Versteht man eigentlich auch grundsätzlich, aber wenn man weiß, dass dann andere Leute da waren, also Fernsehteams, also man muss nur beim NDR arbeiten, der durfte natürlich da mit und auch, es gibt andere Fotografen, von denen habe ich auch schon so Bilder gesehen gehabt, also.
Ja, okay.
Muss man halt gucken. Manchmal hat man nicht den Namen dafür oder halt nicht die Kontakte.
Ja, gut, das ist wahrscheinlich ja auch überall so, ne? Ich meine, an anderen Stellen hat es dann ja auch geklappt. Aber ja, ist auf jeden Fall ein reizvolles Projekt. Also das und ist ja auch einfach toll, ja, würde ich sagen, schon auch ein Erfolg einfach, ne, dass es irgendwie gelungen ist, da irgendwie wieder Populationen, ja, anzusiedeln, aufrechtzuerhalten. Und es sind ja auch nicht wenige. Und die, ja, es gibt ja auch den einen Balzplatz von den Großtrappen ist auch noch in Brandenburg, ne?
Ja, es
Die,
gibt
wo die.
die Belziger Landschaftswiesen, dann gibt es das
Genau.
Havelländische Buch und der Fiener
Genau, das
Bruch
war's.
an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Das sind eigentlich so die drei klassischen Einstandsgebiete.
Genau. Und da kann man ja auch die von den Beobachtungstürmen sich dann zu Gemüte führen, die Balz. Das heißt natürlich als fotografische Gelegenheit. Fand ich jetzt das nicht besonders reizvoll. Da ist es eher halt ja für Naturfreunde gemanagt und Vogelbeobachter als für Fotografen.
Genau.
Ja, das finde ich tatsächlich manchmal ein bisschen schade, dass auch das irgendwie für die, also weil da auch ja ganz viel Druck von den Populationen genommen werden könnte, wenn eben da gleich solche Beobachtungs Punkte eben fotografengerecht geschaffen würden. Und hast du dazu Beobachtungen oder wenn du da irgendwie gut vernetzt bist, eben mit den Naturschutzorganisationen irgendwie, was die da für eine Meinung zu haben sozusagen?
Gerade bei der Großtrappe muss man natürlich auch bedenken, sind ja große Offenlandbereiche und die sind natürlich auch schon scheu. Deswegen näher ran kommt man eigentlich nicht so. Aber ich weiß zum Beispiel auch es gibt ja auch so eine Broschüre über die Großtrappe in Brandenburg und alles Fotos von Manil, der halt nach der Wende das wohl genutzt hatte und dann wirklich auch wohl als Auftrag, so wie ich gehört hatte, wirklich auch am Balzplatz richtig fotografiert hatte und war eins der Argumente, ja, wir haben ja Bilder von damals, wir hatten ja schon mal einen Auftrag.
Ist okay.
Man könnte
Ja.
mittlerweile vielleicht noch bessere Sachen machen, aber ja, Großtrappe kann man auch woanders fotografieren, wenn es danach geht. Und ja,
Ja,
ich habe
gut,
schon gar nicht mehr so
das
den
ist.
Fokus auf die Art habe ich gar nicht mehr so den Fokus jetzt.
Okay, ja. Ich finde es einfach auch spannend, weil ich damals hier auch fotografieren war und das eben da dann eben auch die Schwierigkeiten hatte, eben quasi, ne, da einfach nicht ohne Störung fotografieren zu können und von diesen Beobachtungstürmen aus das halt eben einfach nicht möglich war. Da hatte ich mich eben einfach auch nicht gut genug vorbereitet, wahrscheinlich das und eine ganz andere Idee im Kopf gehabt. Beziehungsweise dann halt eben einfach auch nicht für die Zeit, die ich zur Verfügung hatte, vielleicht dann einfach auch nicht das Glück, dass die dann in der Zeit halt nicht auch mal zufällig näher rangekommen sind an die Beobachtungstürme und so, weil das. Aber genau, ja, wie du sagtest, ne? Irgendwie, man kann die auch anderswo fotografieren, da wo dann eben nicht so eine Störung eben auch erfolgt, wenn man halt irgendwie nicht die Beobachtungstürme benutzt, dann ist das ja auch, finde ich, gar nicht notwendig, ne? Du hast, was, bitte?
Was ich eher, wo du meintest, warum man da nicht was macht, was ich zum Beispiel eher nicht verstehen kann, ist zum Beispiel in Linum, kennst du ja auch, die Kranichrastgebiete,
Ja.
warum man da nicht wie in Mecklenburg-Vorpommern eher so kleine, ich sag mal, Fotohütten vermietet. Da könnte man ja auch sogar ganz viel für Ablenkfütterungen an Einnahmen machen, weil gerade da kommt man ja auch nicht an die Kraniche ran und viele Leute versuchen es ja trotzdem und stören dann eher. Und gerade in Mecklenburg-Vorpommern gibt es ja sogar dieses Angebot vom, ich sage mal, Kranichschutz Deutschland ist das, glaube ich, diese paar Fotohütten, die man dann mit bestimmten Vorgaben mieten kann, wo man dann näher rankommt, warum das eigentlich hier nicht gemacht wird, wo man ja auch wirklich viele Leute sicherlich da auch näher bringen könnte, damit sie ihre Bilder kriegen, gleichzeitig Einnahmen hätte für den Naturschutz. Und ja, das verstehe ich eher nicht. Also da könnte ich mir eher vorstellen, dass man da was machen könnte.
Ja, mit Sicherheit. Und genau, aber das ist genau die Richtung, in die ich da gedacht habe, ja. Genau, also ich glaube, da ist halt in Deutschland noch ganz viel Potenzial, eben auch dem, also hatte ich jetzt mehrfach drüber gesprochen, dass das ja quasi das Naturschutzkonzept, was in Deutschland vorherrschend war oder ist, im Prinzip eben ja, wie gesagt, dieses dann ist den Menschen quasi auszusperren aus der Natur in den Zonen, wo dann geschützt wird und da selten, ja, wie soll ich sagen, also oder da auch halt dann, also so ein bewahrender Naturschutz, ne? Irgendwie, wo dann eben auch irgendwie nicht Raum für Entwicklung gegeben wird, sondern irgendwie irgendeine Art oder eine Gruppe von Arten irgendwie geschützt werden sollen und dafür werden dann eben Maßnahmen eingeleitet. Und nicht irgendwie so ein Naturschutz, der so ganze Gebiete, wie jetzt Rewilding das macht, halt irgendwie weiterentwickelt für alle Spezies, einfach für so eine Rückkehr zur Natur, wo der Mensch halt nicht eingreift. So, und ich glaube, wenn man das halt so managt, dann kann man eben auch so ein Management eher vielleicht machen, wo eben die Menschen auch mit an Bord geholt werden. Und das finde ich halt ein total tolles Konzept. Und da dann eben auch ne, Ökotourismus mit eingebaut wird und dann eben auch zum Beispiel eben ne, auch Fotografen als Naturtouristen quasi also damit reingeholt werden in die Gebiete und damit auch eben Geld in die Gebiete geholt wird und damit dann auch mehr investiert werden kann wieder in die Natur und den Naturschutz. Das finde ich irgendwie einen guten Gedanken und einen guten Weg. Ja, spannend. Genau, eine Sache noch, da du aus Berlin kommst, das wäre für mich jetzt das letzte Thema, die Großstadtwildnis. Da hast du ja auch mit dich beschäftigt.
Also das ist immer mal wieder so ein bisschen Thema, aber natürlich nicht so intensiv wie zum Beispiel die Leute, die es in Wien machen oder wie damals auch der Florian Möllers hier in Berlin gemacht hatte. Es sind immer mal wieder so einzelne Dinge, aber das große Ganze sozusagen, das fehlt noch. Aber habe ich immer wieder vor. Also gerade hier gibt es ja in Berlin viele spannende Gebiete auch. Nicht nur Großstadtwildnis, sondern auch schöne Gebiete, Naturschutzgebiete in Berlin, wo man gar nicht vermutet, dass es überhaupt in Berlin ist. Das mal so fotografisch zu begleiten, das wär schon spannend, aber ehrlich gesagt muss ich auch sagen, ich fotografiere ungern in Berlin, weil einfach zu viele Leute sind.
Okay, ja, ich meine, das hatte ich ja nicht davon ab. Wie bitte?
Und auch viele komische Leute.
Ja, also für, ja, ist klar, dass das vielleicht auch nicht immer sich sicher anfühlt, dann irgendwie mit der Kameraausrüstung durch die Stadt zu laufen oder ich weiß nicht, was deine Bedenken da sind, kann ich mir vorstellen. Du hast ja trotzdem die Habichte fotografiert.
Genau, Habichte hatte ich auch mal ein paar Jahre lang gemacht gehabt. Da gab es besonders einen recht zutraulichen Habicht, der irgendwann allerdings auch gestorben ist. Und da hatte man wirklich schöne Möglichkeiten, auch relativ nahe zu kommen. Also auf 3 Meter an den Habicht ran, der gerade eine Taube frisst und so. Das waren schon schöne Gelegenheiten. War ich aber auch schon länger jetzt nicht mehr. Was ich dieses Jahr gemacht hatte, waren vor allem hier diese amerikanischen Sumpfkrebse, die hier mittlerweile in einigen Gewässern im Tiergarten und so auch vorkommen, die dann abends dann aus den Gewässern rauskommen und dann hier durch die Parkanlagen laufen und so. Das ist schon spannende Motive gewesen.
Ja, und auch ja dann eben außergewöhnliche, ne, also außerhalb der, meistens sind ja, wenn man an die Großstadtwildnis denkt, dann irgendwie denken die Leute halt an die Wildschweine oder Waschbären oder vielleicht Füchse noch, ne? Und dann, ja, das ist ja spannend, dass es da abseits davon noch so viel gibt.
Füchse haben wir auch sehr viel, allerdings, man sieht sie meistens immer dann, wenn man nicht mitrechnet oder auch wenn es zu dunkel ist. Also es ist nicht so ganz einfach, die Füchse hier zu fotografieren, auch die Wildschweine nicht mehr so wie früher. Aber trotzdem gibt es immer mal Möglichkeiten, wenn man hinterher ist. Und was noch ganz spannend ist, was dieses Jahr nicht ganz geklappt hatte, was ich hoffentlich nächstes Jahr klappt, ist bei einer Beringung dabei zu sein. Die haben hier mittlerweile die größten Möwenkolonien auf den Einkaufszentren, außerhalb der Küste.
Okay.
Gerade mitten am Alexanderplatz, eine Kolonie, Großmöwen, über 100 Paare, Steppenmöwen und so, die dann auf dem Einkaufszentrum, auf dem Kiesdach leben. Und daher wäre ich fast dieses Jahr bei der Beringungsaktion dabei gewesen. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr klappt. Und das ist natürlich spannend, wenn man dann so Möwen und im Hintergrund den Fernsehturm oder so.
Ja,
das ist Alexanderplatz. Auch die Stare. Man kennt sie auch oft. Wird ja sehr viel fotografiert, diese zahmen Stare am Alexanderplatz. Aber ich bin ja auch einer, der immer viel alleine unterwegs ist. Und ehrlich gesagt, mit so einem Tele oder mit einer teuren Kamera grundsätzlich am Alexanderplatz rumlaufen alleine, das habe ich immer kein gutes Gefühl.
Ja, das ist verständlich. Also ich stelle mir das gerade richtig schön vor, tatsächlich die Brutkolonie auf dem Einkaufszentrum. Wie, wenn man, wenn, also quasi mit diesem Bild, eine Brutkolonie an der Steilküste und dann die ersetzt quasi durch die Hochhausstrukturen. Das ist natürlich super toll. Ja, ich hatte vor 2 oder 3 Jahren hier, gab es an so einem Schulzentrum Austernfischer, die da gelebt haben. Ich weiß auch nicht, ob die da gebrütet haben auch. Auf jeden Fall waren sie über Monate lang dort. Und das ist so spannend, dass die Tiere quasi das so annehmen. Und das sind ja jetzt auch keine Kulturfolger irgendwie im klassischen Sinne wie Tauben, ne? Ich meine, Tauben sind ja Felsenbrüter, dass die natürlich irgendwie so eine, weiß nicht, in Hannover gibt es das IME-Zentrum, das ist so eine riesige Betonstruktur, wie eine der größten zusammenhängenden Betonflächen Europas. Und da sind natürlich überall Tauben, so, weil die, für die ist das natürlich ein optimaler Lebensraum, wenn man so will. Hat das zum Beispiel für Möwen auch gilt? Ja, toll.
Ja.
Danke. Wusste ich noch nicht, kannte ich noch nicht. Sehr gut. Ja, schön. Dann, genau, das wäre für mich dann quasi die Frage, wo du das schon angeschnitten hast. Was sind deine nächsten Projekte, wo du dich drauf stürzen wirst? Hast du da schon was du erzählen möchtest? Was kommt da von dir?
Also Orchideen werde ich natürlich weitermachen, da ist eventuell bald auch
Mhm.
ein Buch noch
Ja, sehr schön.
kürzerer Zeit möglich, aber dann ist es ein weniger ein Bildband, also ist wirklich mehr auch Fachbuch. Und ja, eigentlich will ich auch irgendwann mal so diese ganzen Standardarten mal fotografieren, die viele andere fotografiert haben, wo ich immer noch so hinterher bin. So Apollo-Falter mal. Irgendwie nach Bayern nochmal Apollo-Falter. Alpensalamander habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Oder auch Murmeltiere, selbst wenn alle Leute dann dahin fahren. Ja, oder Helgoland nochmal. Also ruhig
Ja,
mal
schön.
alles. Gerade Helgoland kann man sicherlich auch mit Familienurlaub verbinden. Paar
Das
Tage oder
ist
so.
ja, das
Also
ist natürlich
viele
schön.
banale Sachen, sage ich jetzt mal, die alle schon fotografiert haben, die immer mich noch reizen. Orchideen mache ich viel natürlich und dann, ja. Oft kommen auch die spontanen Ideen im
Ja.
Sommer.
Ja, ein Buch über Orchideen ist natürlich noch mal, wäre natürlich noch mal spannend, gerade mit deinem ganzen Hintergrundwissen, was du da auch einbringen kannst. Wäre das dann aber im Sinne von, also als fotografischer Bildband oder auch als Lehrbuch oder was wäre da mehr dein Fokus? Oder deine
Eher
Mischung?
Fachbuch, also
Fachbuch.
Fachbuch mit guten Bildern.
Ja, sehr gut. Ja, das
Wichtigen,
ist ja auch
vielen
viel wert.
Informationen. Also viele Informationen zusammengefasst, gute Bilder und ja, was Fachliches.
Schön, ja, danke. Ich habe noch so ein paar kurze Abschlussfragen. Und das eine haben wir ja schon fast beantwortet. Hast du einen Bildstil?
Dokumentarisch kann man ja eher sagen. Also gerade oft liest man ja immer diese Einteilung in abstrakt und dokumentarisch, dann ist es eigentlich eher das klassische Dokumentarische,
Okay,
wenn man das
ja,
so.
danke. Dann, was ist dein liebstes Ausrüstungsteil, nicht Kamera und Objektiv?
Liebste Ausrüstung. Auto zählt auch nicht, oder? Um ich
Naja, wenn du von mir aus zählt hast, das darfst du selber entscheiden. Ist auf
Also
jeden
ich habe
Fall
eigentlich
wichtig
alles
unter
dabei.
Umständen, ja.
Also ich habe, was ich mitschleppe, ist unendlich viel auch immer. Also ich habe natürlich auch selbst irgendwie einen Kescher dabei oder so zum Bestimmen von manchen Arten, Becher, Gläser, ja, Kamera, Fernglas dabei. Ich
Ja,
habe vieles.
also das
Alles,
ist
was ich
schön.
brauche, ist, habe ich gerne.
Ja, dann ist auf jeden Fall ja das bei mir ähnlich. Mein Auto ist auch so ein alles Transportmittel, Mülleimer, alles halt, was man so machen kann damit. Ja,
Oder wenn du
schön.
sagst, das Wichtigste und es darf nicht die Kamera sein, ein Diffusor. Schön, das Licht zu machen.
Ja. Sehr
Also.
gut. Ja, danke. Ja, das waren ganz viele gute Antworten auf jeden Fall.
Aber den
Dann,
Diffusor nicht Amphibien benutzen, weil das spiegelt sich im Auge. Kleiner Tipp.
wie bitte? Das kam bei mir nicht ganz an,
Diffusor
oder?
zum Schatten machen, nicht bei Amphibien benutzen. Der spiegelt sich im Auge als weißer Kreis.
danke schön. Guter Hinweis, ja. Sehr gut. Dann hast du einen Tipp für die Zuhörer?
Viel draußen sein, manchmal die Kamera zu Hause lassen und lieber in Bestimmungsbücher das Geld investieren als in Bildbände.
Ja, sehr gut. Und dann, was ist dein liebstes Naturerlebnis? Kann fotografischer Natur sein, kann aber auch einfach nur wirklich rein Naturerlebnis gewesen sein.
Habe ich viele, das ist das Schwierige immer. Also zum Beispiel, wenn wir über die Großtrappe und den Auerhahn reden, den so nah zu sein, im Helgoland bei den Kegelrobben, als man noch hin durfte, es waren so viele schöne Sachen. Aber am schönsten ist eigentlich immer mal wieder, gerade wenn man Orchideensuche ist, wenn man ganz alleine irgendwo auf einem Berg oder so ist, eine Orchidee hat, die nur da vorkommt und kein Mensch kommt vorbei. Das ist eigentlich
schon. Ja, sehr schön. Ja, das ist, zieht sich durch das Gespräch, die, wie viel Naturliebhaber da in dir steckt und dass der Fotograf dann auch gerne mal einfach der quasi nur die zweite Geige spielen ja. darf. Das ist auf jeden Fall, spricht da Bände.
Also ja, bei schön. Mir ist es Naturfotografie.
Ja, ja, an Natur. Erster Stelle steht die Natur. Mhm. Ja, schön.
Man hat ja. natürlich, man kennt auch viele Fotografen, wo es eher andersrum ist, wo es dann auf der Homepage ständig nur irgendwelche Technikberichte gibt und so. Da kann ist genau das Gegenteil von mir. Mhm. Also ich ja, habe das, was ich brauche, was ich habe. Ich brauche jetzt nicht ständig jedes Objektiv neu und testen. Bin immer noch spiegellos. Also ich habe immer noch einen Spiegel sozusagen. Also ich habe jetzt noch keine Nikon Z oder so. Mhm. Brauche ich auch nicht.
Ja. Ja, das ist schön, das ist gut zu hören mal, weil ich glaube, für viele Fotografen, gerade je neuer man auch irgendwie in der Naturfotografie oder allgemein in der Fotografie zu Hause ist, desto mehr Rolle spielt halt die Technik. Und es wird halt immer weniger, je länger man dabei ist, weil man einfach immer mehr erkennt, oder ich kann ja nur für mich sprechen, weil ich immer mehr erkannt habe, dass einfach am Ende erstens ist der Fotograf, ist, der die Bilder macht und nicht die Kamera. Und dann natürlich einfach der Zugang oft wichtiger ist oder die Zeit, die man investiert in der Natur, dass man einfach draußen ist, als eben, dass man die richtige Kamera hat. So. Also das natürlich gibt die, also ich mag auch Technik gerne und ich finde es total befreiend jetzt, die spiegellose Technologie. Also finde ich schon großartig, was das an Möglichkeiten gibt. Nur zwingend notwendig ist es halt natürlich nicht. So, und gerade für Säugetiere ist halt einfach, dass die komplett geräuschlos arbeiten, ist halt schon einfach ein Riesenvorteil. Also so, dass man halt Dachse und Füchse beim Ansitz nicht stört oder ähnliches. Das, oder auch Rehe, ne? Also die haben auch auf den Shutter-Sound reagiert und jetzt ist man dann eben wirklich ein unsichtbarer Beobachter. Ja, genau. Schön. Ja, vielen Dank von meiner Seite. Haben wir alles erstmal besprochen. Hast du noch was, was du teilen möchtest? Oder sonst, wo findet man deine Arbeiten?
Auf meiner Homepage. Die gibt bestimmt bei deinem Podcast dabei, wenn du den Bericht...
Genau, die packe ich natürlich genau. in die Beschreibung.
Also Instagram und Homepage.
Okay.
Ja. Facebook bin ich auch noch, aber ja. Eigentlich habe ich schon genug damit zu tun, auf meiner Homepage zu zeigen.
Ja. Sehr gut. Dann vielen Dank für deine Zeit und es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Ja. Alles Gute weiterhin. Ich freue mich auf neues Arbeiten von dir.
Vielen Dank und bis demnächst. Man liest dich.
Ja, danke schön.
Jo.
Ciao.
Ciao.